was Helden tun. Was Helden tun.
Herzlich willkommen zum Was Helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Bergsteiger-Superstar Stefan Siegrist gesprochen. Stefan war mir vom Flughafen Istanbul zugeschaltet, wo er einen Zwischenstopp eingelegt hat. Anschließend ist er weitergeflogen zum Kilimanjaro. Sein Grundsatz lautet, es kommt nicht auf die Leistung, sondern auf das Erlebnis an. Ich habe das Gespräch mit Stefan wirklich sehr genossen. Sein Supporter ist die mehrfach ausgezeichnete X-Bionic Sportfunktionsbekleidung. Ganz am Ende der Folge nennt er die Mehrwerte der X-Technologie. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Stefan Siegrist, herzlich willkommen im Was Helden tun Podcast. Grüß dich, mein Lieber.
Ja, hallo Dominik, hoi.
Ja, servus. Ja, Wahnsinn, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben ein bisschen Hintergrundgeräusche und das kommt nicht von ungefähr, denn gerne nehme ich an besonderen Orten auf und ich wäre jetzt gerne auch bei dir, denn du bist am Flughafen, sitzt in der Lounge und du fliegst wohin, mein Lieber?
Ja, ich bin gerade zwischengelandet in Istanbul und es geht weiter nach Tansania und dann rauf zum Kilimanjaro.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, du bist auf einer, machst du eine Tour? Beschreib mal, was du am Kilimanjaro machst.
Ja, am Kili mache ich eine geführte Tour. Ich bin selten unterwegs als Bergführer, aber habe so meine Stammgäste über die Jahre aufgebaut. Und das sind jetzt genau solche Stammgäste, die möchten gerne auf dem Kili. Und für mich ist es eigentlich jetzt auch gerade ideal, weil ich mich etwas akklimatisieren kann, bevor es dann weitergeht auf die Expedition Anfang September nach Indien.
Nach Indien, okay, wow. Das, also ich merke schon, in deiner Sprache, in der alpinen Sprache, ist es der Kili. Ja, man spricht vom Kili. Das ist, ist das umgangssprachlich oder ist das eine schweizerische Verniedlichung, der Kili?
ja, nein, eigentlich soll das die Bergsteiger ja, bekanntlich nicht so viel sprechen und da, entsprechend verkürzen sie gerne die langen Wörter. Ja.
Der Kili, ja, verstehe. Okay, aber über Indien müssen wir auch gleich noch sprechen. Ich hatte mir schon gedacht, weil ich in den Vorbereitungen gesehen hast, dass du am Kilimanjaro wieder eine Highline überquerst. Aber das machst du diesmal nicht.
Nein, diesmal nicht. Dieses Projekt ist eigentlich war dazu mal so weit abgeschlossen und war schön und das lassen wir jetzt so, wie es war.
Ja. Für alle diejenigen, die nicht wissen, wovon wir sprechen, du hast 2016 in der Gipfelregion, ich glaube, so beschreibt man das, des Kilimanjaro. Ja, ich glaube, das war außergewöhnlich. Ein Balanceakt hast du dort geschafft. Du hast auf über 5700 Metern hast du ja eine Highline und das ist natürlich umgangssprachlich, sagt man, glaube ich, Slackline dazu. Ne? Hast du dort einen Weltrekord aufgestellt? Oder sagt man, ach nee, wahrscheinlich ist Highline dann wirklich das, was oben ist und Slackline ist das, was unten ist?
Genau, okay, so ist es. Logisch, alles, was etwas höher ist, aus Aussprunghöhe, nennt man dann Highline. Und das war, ja, richtig. Ja, genau, so war das dazu mal.
Ja, ein Weltrekord. Und du warst aber da, warst du da gesichert oder? Ja.
Ja. Genau, so eine Nabelschnur hinten raus und genau.
Wahnsinn. Okay, also du bist nicht nur Bergsteiger, du bist Abenteurer, du bist Bergführer, aber natürlich in erster Linie ja eben Alpinist, also wirklich Bergsteiger. Vielleicht Referent von Vorträgen und Workshops habe ich noch vergessen, aber in erster Linie Alpinist, Bergsteiger und das ist hochgradig spannend. Was war deine erste alpine Erfahrung, die du gemacht hast? Warst du da noch recht jung oder wie hat das Ganze angefangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich war 14 Jahre alt und eine bekannte Familie von uns nahm ich mit auf eine Skitour. Muss aber ehrlich zugestehen, es hat mich alles andere als begeistert. Irgendwie fand ich der Aufwand und der Ertrag stehen da überhaupt kein Verhältnis. Aha. Aber dann mit 18, eigentlich spät, bin ich dann ins Bergsteigen und Klettern eingeweiht worden und da spürte ich sofort, dass ich unbedingt noch weitere größere Berge, schwierigere Wände besteigen will und fand dann bald einmal raus, dass es meine Passion ist und die ist es geblieben und ich freue mich immer noch sehr, wenn ich dann jeweils wieder losziehen kann und neue Projekte angehen darf.
Mhm. Also ist es sozusagen dein Beruf und deine Berufung, weil wenn du jetzt gebucht wirst von Kunden und zum Kili fliegen darfst, dann wirst du natürlich auch dafür entlohnt und es ist, du sagst, deine Leidenschaft, das ist natürlich cool, wenn man für seinen Job auch dann, oder für seine Leidenschaft, die dann gleichzeitig auch der Beruf ist, ja auch einfach Geld dafür bekommt.
Schlimmeres. Ja genau, also das eine ist ja eigentlich, wenn man als Bergführer arbeitet, wird man für das entlohnt. Und das andere ist, dass, von dem ich eigentlich hauptsächlich lebe, ist als Bergprofi. Das heißt, ich mache mit meinen Kollegen unsere eigenen Projekte und dann versuchen wir die zu vermarkten und entsprechende Sponsoren eine gewisse Gegenleistung zu bringen bei Klar. dieser Vermarktung. Und ja, so läuft es wie in jedem anderen Sport eigentlich.
Ja, klar, ganz normaler Prozess. Gibt es denn jemanden, der dein Leben als Bergsteiger dann stark beeinflusst hat?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das war der Xavier Bongard. Das war ein aus der Französisch sprechenden Schweiz, war aber bilingue, also war zweisprachig und er lebte in Interlaken und der hat mich als Junge dann jeweils mitgenommen in bereits schwierige Touren. Also er selber war auch Bergprofi oder auf dem Weg dazu. Ist dann aber leider mit 30 Jahren beim Basejump und tödlich verunglückt und das war eigentlich für mich damals 20-Jähriger schon ein ziemlicher Schock.
Mhm. Wahnsinn. Also ich habe gestern in Vorbereitung auch auf unser Gespräch, habe ich Der Alpinist geschaut. Ich weiß nicht, ja. Ob du den Film kennst. Ja. Ja. Und da hat mich schon erschüttert die Aussage, dass 50% der Menschen, und natürlich sind das ja auch welche, die solo klettern, also die ja wirklich dann ohne Sicherung auch klettern und dann schon ein bisschen in meinen Worten, ja, ich glaube, die haben ein ganz anderes Gespür oder gar kein Gespür für Angst. Also das ist wahrscheinlich bei den Menschen völlig gar nicht ausgeprägt. Und dass 50% von den Menschen eben bei der Ausübung ihres Sportes verunglücken, tödlich verunglücken. Und das stört sie aber gar nicht. Das ist schon für Menschen, die, glaube ich, nicht in diesem Sport sind, ist es wahrscheinlich unverständlich, ne? Dass sie ihrer Leidenschaft folgen, dadurch frei sind. Aber dass dann auch gleichzeitig ja, 50% der mit ihrem Tod bezahlen. Das ist schon eine krasse Statistik.
Ja, das ist tatsächlich eine krasse Statistik. Und ich muss aber auch sagen, dass ich leider über die Jahre natürlich auch viele Freunde verloren habe. Aber es ist nicht so, dass mir das egal ist.
Ja.
Sondern, also, ja, das betrifft mich jeweils ziemlich stark und manchmal auch lang. Also, gerade als der David Lama, ein ja. sehr guter Freund und auch Expeditionspartner und fast gleichzeitig der Julian Zanker, beide sehr junge, sehr starke Alpinisten, ins Leben kam. Das hat mich dann schon eine Zeit lang auch wirklich auf dem Bergsteigen ferngehalten. Ich hatte einfach keine Lust mehr.
Ja, das glaube ich. Gerade als über ihn gibt es ja auch sehr viele Reportagen und er war sehr in den Medien präsent. Das hat auch, glaube ich, außerhalb des Bergsports viele aufgerüttelt oder viele beschäftigt. Ich habe das auch noch vor Augen. Mhm. Du hast in den Alpen angefangen und bereist natürlich jetzt augenscheinlich die ganze Welt. Afrika, Patagonien habe ich gelesen, Nordamerika, du bist im Himalaya geklettert. Und also deine Kletterchronik, das kann man auch auf deiner Website einsehen, das verpacke ich mal in den Shownotes. Ich würde gerne wissen, was sind deine Zutaten, die dich zu einem erfolgreichen und vor allem ja dann auch glücklichen Bergsteiger machen, ne? Weil es geht um eine Leidenschaft. Da ist ja Erfolg dann auch eigentlich mehr oder weniger, dass man Freude hat in dem, was man tut. Ja, das Ziel ist vielleicht hoch auf den Gipfel zu kommen, aber was braucht es dafür? Ja? Was würdest du sagen? Ist ja zu einem wahrscheinlich eine körperliche Komponente und das andere dann vielleicht auch eine psychische.
Ja, das ist richtig. Also in erster Linie braucht es einfach mal Leidenschaft und Freude an dem, was man macht und was man machen darf. Und das muss eigentlich bis zum Schluss im Vordergrund stehen. Ich hatte auch nie das Bedürfnis oder schon gar nicht die Idee, und das gab es ja dazu mal eigentlich noch gar nicht so, dass man von dem Sport dann auch leben hätte können, Profi zu werden. Das ergab sich einfach über die Jahre und das war auch gut so. Also es hat sich entwickelt und ich glaube, man muss sich dann auch eben Zeit lassen, als Junger, wenn man das Gefühl hat, dass das seine Leidenschaft ist, auch Zeit lassen, dass man dann vielleicht Sponsoren findet und nicht eigentlich den Beruf als Ziel machen, sondern es sollen die Berge und die Natur sein. Und wenn man Glück hat und das eine oder andere Größe auch funktioniert, dann wird man den Schritt auch machen.
jetzt wirklich auf die physischen Aspekte zu sprechen zu kommen, ist es dann, weil als ich dann gestern auch den Marc-André da in den wirklich da hängen hab sehen, das ist einfach eine Kraftausdauer, oder? Also das ist für jemanden, der dann ab und zu mal beim Bouldern, meine Unterarme, die sich dann so zusammenziehen, das kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin, wo ich am nächsten Tag kaum eine Gabel halten kann, aber das ist einfach wirklich Kraftausdauer, oder?
Ja, ist natürlich immer die Frage, was man machen will. Heutzutage ist ja der Bergsport breit verfächert. Also als ich angefangen habe, war eigentlich der Bergsport, hatte diese verschiedenen Disziplinen in einer verpackt. Und heute haben sich die Disziplinen schon sehr stark spezialisiert. Und wenn jemand heute gerne Plastik- und Wettkämpfe klettert, dann muss er insbesondere halt Indoor trainieren, am Plastik trainieren, dort entsprechend für Vorstieg die Kraftausdauer, aber auch Maximalkraft trainieren. Wenn ein Boulder-Wettkämpfer machen will, dann eher die Maximalkraft. Und ich sage jetzt mal, als Bergsteiger sollte man so vergleichbar mit den Zehnkämpfen muss man die verschiedenen Disziplinen jeweils entsprechend bis zu einem hohen Niveau kennen, muss sie dann jeweils auch entsprechend wieder trainieren, je nachdem, was für ein Projekt ansteht. Also wenn jetzt eben eine große Felswand ansteht in großer Höhe, dann ist zum Beispiel dann eben Klettertraining angesagt, aber auch Ausdauertraining, wenn nur mit Anführungszeichen eine Meerseillängenroute auf Meereshöhe geplant ist, dann braucht es entsprechend dort Vorbereitungen. Also man muss über die Jahre auch lernen, sich zu wissen, wie man sich vorbereitet und dann eben, wie du gesagt hast, nicht nur physisch, sondern auch mental. Also mental ist natürlich ein sehr, sehr großer Bereich und ist eigentlich unser stärkster Muskel, der Kopf, und entsprechend muss der auch trainiert sein.
Also eine mentale Ausdauerstärke braucht man auch.
Ja, genau. Das hilft.
Ja. Wie lange ist man denn eigentlich dann so unterwegs? Also teilweise ja auch mehrere Stunden und dann auch mit Übernachtung. Da braucht man ja auch dann wirklich alles auch an Equipment und Ausrüstung dabei, dass man da auch zum Beispiel übernachten kann, darf, muss.
Das ist ja richtig. Ja, genau. Das ist auch wieder dort, kommt es aufs Projekt drauf an. Manchmal hast du einen sogenannten Biwaksack, wo du einfach den Schlafsack so in eine Hülle steckst, wo du eine Möglichkeit findest, irgendwann am Berg zu übernachten. Es gibt Momente, da hast du genügend Platz für ein ganz leichtes Zelt aufzubauen. Oder wenn es dann steile Wände sind, hast du ein sogenanntes Hängezelt, ein Portaledge. Und das hängt dann wirklich so in der Wand drin und dann schläfst du in einer bequemen Hängematte. Aber das ist total easy. Wenn du mal weißt, wie aufbauen, dann liegt sich das da gut. Ja.
Und der Sonnenaufgang ist dann gegen nichts einzutauschen wahrscheinlich am nächsten Morgen.
Ja, genau. Also Sonnenauf- und Untergänge sind natürlich immer wieder unglaublich eindrücklich, auch wenn man das schon x-mal gesehen hat. Aber immer wieder berührt es einem und die ganzen Farben, das Rot, also sind schon wunderschöne Momente.
Ja, und klar, wie der Name auch sagt, wenn man jetzt nicht alleine solo unterwegs ist, dann ist man in einer Seilschaft. Ist ja auch immer so ein sehr schönes Wort. Und da warst du ja unter anderem auch schon mal mit den Huberburm unterwegs, ja?
Ja, genau, mehrmals. Und ich kenne Thomas und Alexander schon seit vielen Jahren. 2008 waren wir zusammen in der Antarktis, wir waren zusammen in Patagonien zuvor schon. Dann Projekte auch in Europa. Thomas war ich auch in Kaschmir-Himalaya. Also sehr gute Typen, wichtige Expeditionspartner und gute Freunde.
Ja, sehr schön. Und sag mal, um was geht es dir wirklich beim Bergsteigen? Verfolgst du eine Mission? Gibt es einen Nordstern, an dem du dich ausrichtest? Kannst du das benennen, was die Leidenschaft ist? Ja, also Leidenschaft, kann man das noch konkreter beschreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, jeder muss etwas seine Philosophie haben, sollte diese Philosophie auch verfolgen und sich nicht lenken lassen jetzt von Sponsoren oder auch nicht, wo er sich besser verkaufen kann, weil sonst gibt er irgendwo sein Herz auf fürs Ganze und dann ist es eben dann nicht mehr die Leidenschaft. Meine Philosophie war von Beginn an eigentlich ästhetisch schöne Berge, die mich angezogen haben, bereits beim Anschauen, die eine technische Herausforderung bieten, also Berge, wo du nicht, böse gesagt, einfach hochgehen kannst, und auch Gebirge, das irgendwo abgelegen steht, also wo man im besten Fall nicht nach anderen Expeditionen ein Basislager rumhängen, sondern wo man wirklich für sich alleine ist.
Ja.
Und auch entsprechend die Einheimischen und die Kultur entsprechend genießen kann.
Ja. Also nicht so wie beim Everest, wo dann der Tourismus da schon Einzug gehalten hat.
Ja, genau. Also ich will das nicht verurteilen. Ist ja auch gut, gehen alle an den gleichen Berg, dann hat es ja noch mehr Platz für andere.
Ja. Sehr gut ausgedrückt. Also es ist ja eigentlich auch so, weil ich habe den Grundsatz von dir gelesen, der da lautet, es kommt nicht auf die Leistung, sondern auf das Erlebnis an. Ist ja so ein bisschen wie, der Weg ist das Ziel, oder? Also so in anderen Worten.
Ja, also ich denke, logischerweise suchen auch wir irgendwo immer wieder das nächste Limit, die nächste Herausforderung, das nächste spannende Projekt. Aber es soll nicht einfach immer nur die Leistung, was auch immer das ist, die Geschwindigkeit, die Höhe im Vordergrund stehen, sondern es geht eben ums Ganze. Und das beginnt oftmals, wenn du den Flughafen verlässt, dann geht oftmals schon das Abenteuer los, wenn du eben in abgeschiedenen Regionen bist, und das finde ich das Spannende, also nicht,
ja,
wie du sagst, einfach auch der Weg eigentlich zum Ziel, zum Berg, der sollte schon möglichst viel Abenteuer bringen.
Ja, verstehe ich. So ein bisschen, wie du dann wahrscheinlich losgeflogen bist heute Morgen, jetzt über Istanbul, dann weiter nach Tansania. Das kribbelt schon irgendwie so, ne? Weil es ist so eine Vorfreude, die man immer spürt. Man ist unterwegs. Aber ich mag das auch sehr gerne, deswegen hat mir das so gut gefallen, wollte das nennen. Weil ich glaube nämlich auch, um da jetzt nochmal jemanden zu zitieren, nämlich Reinhold Messner, der ja in den Dokumentationen auch immer vorkommt und auch gestern auch bei The Alpinist. Und er sagte ja auch wortwörtlich, dass eben es nicht eigentlich, oder was eigentlich, nur es geht eben nicht darum, den Gipfel zu erreichen, denn wenn man am Gipfel ist, und so sagte er das, glaube ich, wortwörtlich, da war nichts, da war nur Leere bei ihm, und er musste den nächsten Gipfel erklimmen in seinen jungen Jahren, bis er überhaupt verstanden hat, dass er wirklich einfach, wie du auch sagst, dass der Weg das Erlebnis ist und dass man eben da auf und unbedingt auch daran Freude haben muss und nicht einfach, okay, jetzt den nächsten Berg, den nächsten Gipfel und weiter und weiter und weiter, sondern eben den tieferen Sinn in dem, was man tut, versteht.
Ja, und ich glaube, das hat bestimmt schon etwas auch mit dem Alter zu tun. Logischerweise als Junger ist man zum einen, hat man das Gefühl, man sei unsterblich und versucht sich immer wieder in schwierigeren Gelände, kann es aber noch nicht so gut einschätzen, wie vielleicht, wenn man ein paar Jahre hinter sich hat und hat auch vielleicht oftmals Glück gehabt. Und mit diesen Fastumfällen, aus diesen müsste man eigentlich etwas lernen. Und das gibt einem, glaube ich, dann auch die Chance, dass man ja, es vielleicht das nächste Mal besser macht und hoffentlich nichts passiert. Aber natürlich, das Schicksal kann jederzeit und überall und bei jedem zuschlagen. Also man muss einfach auch sagen, dass man selber etwas dazulernen müsste über die Jahre, aber auch dankbar sein, dass man noch da ist.
Ja, absolut. Gibt es eigentlich das Bergsteigerleben des Stefan Siegrist und das Privatleben des Stefan? Will sagen, trennst du das oder ist es eins?
Ja, schon so, dass also ganz trennen tue ich es nicht. Und es wäre auch sehr schwierig, muss ich sagen, weil gleichwohl schon auch, weil der ganze Freudenskreis oder ein großer Teil des Freudenskreises auch Bergsteiger sind und die ganze Familie, die Kids auch viele so kennen. Aber Ferien verbringen wir inzwischen nicht mehr oder wenig im Gebirge, sondern viel mehr am Wasser, weil die Kinder eigentlich die haben lieber das Wasser und sind beide Wassersportler. Ist auch gut so, und das, ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man zwischendurch aus dem Ganzen ein bisschen rausgezogen wird, weil wir Bergsteiger haben bestimmt oftmals etwas einen Tunnelblick und vergessen, was so links und rechts von uns noch alles abgeht.
Ja, was am Berg wahrscheinlich wichtig ist, aber wie du sagst, sonst könnte es vielleicht auch etwas einschränkend sein manchmal.
Ja, genau. Also man wird dann schon man wird dann vielleicht schon ein richtiger, soll man sagen, ein bergverknurrter alter Mann, wenn man nur das hat.
Ja, verstehe. Das dankt einem die Familie dann nicht. Ich hatte am Anfang auch erwähnt, dass du ja auch Vorträge hältst, Workshops gibst. Und was gibst du da Menschen mit auf den Weg? Weil das sind ja wahrscheinlich auch welche, die dann lauschen und einen Rat von dir erwarten oder sich wünschen. Was sind in deinen Motivationsvorträgen so die Highlights, die du mitgeben kannst, die du vielleicht auch selber aus deiner Erfahrung mitgenommen hast, die du gelernt hast?
Ja, es ist so, dass ich jetzt nach 27 Jahren und jedes Jahr auf Expeditionen natürlich schon auch viel gesehen und gelernt habe, sprich auch viele Parallelen sehe und es auch sehr viele Parallelen gibt zwischen der Business- und der Bergsteigerwelt. Also es geht um Strategie, Prozesse, Team, Riskmanagement, Herausforderungen und so weiter. Also du findest eigentlich auf einer Reise, und ich versuche immer, die verschiedenen Themen entsprechend in eine Reise zu integrieren, findest du die irgendwo. Und da kannst du den Leuten eins zu eins, wo sie live dabei sind auf der Reise sozusagen, das ehrlich und direkt weitergeben. Und das wird dann auch so verstanden. Und entsprechend sind schon, muss ich sagen, über die Jahre diese Firmenvorträge wichtig geworden. Es ist auch spannend, sich etwas Neues zu lernen, also in dem Sinn, sich auch mit neuen Programmen auseinanderzusetzen, wie man das Ganze schneidet, zu einem ganzen Projekt zusammenbringt und vertont und so weiter. Also das muss man natürlich auch etwas bereit sein dafür, dass man sich die Arbeit dann auch nimmt für das. Und ist, wie gesagt, finde ich auch spannend, so diese Parallelwelt, in diese auch einzutauchen und mit den Leuten dann auch ja, etwas zu entwickeln. Manchmal, es gibt ja oftmals dann Fragen oder dann sogar Nachfolgeaufträge, wo es dann um ganze Events geht, wo man unternimmt. Und, tolle Sache.
Ja, wo man dann zum Beispiel auch zum Kili fliegt, ja, und die nächste Gruppe wieder betreuen kann. Ich kann mich schon vorstellen, dass in so den Vorträgen da manche sitzen, oh, vom Stefan, mit dem als Bergführer würde ich auch ganz gerne mal ein Kili hoch oder wo auch immer.
Gibt's bestimmt. Ja, ich bin leider noch nicht ganz so flexibel mit meiner Zeit.
Aber ach so, Zeit musst du auch noch haben. Ja, das ist doof. Genau. Die Woche hat halt leider nur 168 Stunden. Das ist immer so ein bisschen das Problem, ja, ich verstehe. Aber deswegen bist du auch schon wieder natürlich voll durchgeplant. Und du hast schon gesagt, jetzt geht es dann Anfang September geht's dann nach Indien. Was machst du da? Du hast von einer Expedition gesprochen. Das war also eine Expedition versus das, was du jetzt machst. Da führst du Menschen den Berg rauf. Und bei einer Expedition ist das sowas wie eine Erstbesteigung oder so? Kann man sich sowas vorstellen?
Ja, genau. Also das sind eigentlich wie zwei verschiedene Berufe. Jetzt bin ich die Woche als Bergführer unterwegs, nächste Woche wieder als Profi-Alpinist. Das heißt, wir planen, und das schon seit einem Jahr, eine Erstbegehung in Indien. Und das sieht so aus, dass wir da vier Bergsteiger sind, aber auch ein Kamerateam von zwei Personen, die mitkommen ins Basislager und bis hoch ins ABC, wo das noch gut erreichbar ist. Und von dort dann sind wir dann alleine unterwegs. Über 5 bis 6 Tage planen wir mal oder denken wir, nimmt es uns. Und hoffen natürlich, dass wir diese Erstbegehung dann auch schaffen.
Und wo ist es genau? Darfst du das sagen?
Ja, das ist die Südwestrand vom Shivling. Shivling ist im Garhwal-Himalaya, also im Staat Uttarakhand.
Ah, also am Himalaya oder?
Ja, oder das gehört zum Himalaya.
Gehört dazu. Genau. Ah, okay, interessant. Ja, krass. Viel Erfolg dafür.
Vielen lieben Dank.
Ja, großartig, dass du dir vorab noch die Zeit genommen hast. Jetzt hier am Flughafen Istanbul. Hat mich total gefreut. Sehr sympathisch, Stefan.
Ja, gleich.
Vielen Dank. Ich wünsche wünsche alles Gute, jetzt erstmal am Kili und dann auch bei den anderen Expeditionen. Ich werde das weiter verfolgen. Du bist ja auch auf Instagram aktiv, das sind auch wirklich beeindruckende Bilder.
Danke.
Freut mich sehr, dass wir gesprochen haben. Danke dir, ja, Stefan.
Danke dir, Dominik. Dir auch alles Gute.
Ja, mach's gut. Tschüss.
Bis dann, du auch. Ciao, ciao.
Und Stefan, X-Bionic ist ja jetzt neuerdings auch dein Partner, dein Supporter. Was sagst du zu den technologischen Fortschritten, die auch gerade X-Bionic macht, beziehungsweise einfach die Klamotten zu tragen? Ich finde sie ja großartig.
Ja, du, ich hatte die Chance, sie erst einmal zu testen, auszuprobieren und war sehr begeistert. Und ja, als ich diese Rückmeldung geben konnte, ja, kam es dann zu einer Partnerschaft und ich habe das Material von Socken bis natürlich die ganzen Shirts, die Longsleeve, die warme Unterwäsche jetzt immer dabei. Und ich kann, wie ich gesagt habe, voll dahinter stehen. Die sind sehr warm und technisch so gut ausgefeilt, dass sie wirklich auch funktionieren.
Also perfekt am Berg auch, ne? Also dann auch zum Klettern braucht man ja auch die gewisses Equipment, was einen da unterstützt.
Ja, also insbesondere beim Bergsteigen oder Trailrunning habe ich das sehr oft.
Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben ihr Skript. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge. Glaub an die Ziele in der Ferne. Leg Herzblut rein und greif die Sterne. Ein Architekt der Moderne. Wahre Stärke zu zeigen und schwere Taten zu meistern. Er steckt in dir, du kannst die Massen begeistern. Vielleicht morgen schon groß und nie wieder mehr klein. Unerschrocken im Sein, zieh das Schwert aus dem Stein. Das ist, was Helden tun. Das ist, was Helden tun. Was Helden tun.